Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cashflow Conference Podcasts. Heute bin ich beim lieben, wie soll ich sagen, dem Chef der Versicherung in der Social Media Welt. Bastian, herzlichen Dank, dass wir heute dein Büro benutzen dürfen, um hier einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du mich hier im beschaulichen Grünwald besuchst, Tobi.
Ja, das ist tatsächlich sehr beschaulich hier. Hier ist der Gewerbesteuerhebesatz ja auch beschaulich. Ich habe gerade schon gelernt, dass es ja nicht der Grund war, warum du hier bist, sondern tatsächlich eher so ein, ja, organisatorischer Grund und du dann im Nachgang erst erfahren hast, dass du jetzt auch noch tatsächlich einen Vorteil dadurch hast.
Das stimmt. Die Idee war erstmal Homeoffice zu verlagern, nach außen und externes Büro sich zu holen, wegen Nachwuchs, weil mit Videos und zu Hause mit einem Kleinkind, was rumschreit, ohne dass du das kontrollieren kannst, wird schwierig, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es hier so? Und dann dachte ich so, okay, hier kommen echt einige Angebote in Grünwald, mit so Offices in Grünwald und was weiß ich. Und dann habe ich mich da mal schlau gemacht und habe gesehen, okay, wow, Gewerbesteuerhebesatz von 240, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin, im Vergleich zu 490 in München. Und das sind jetzt halt nur so 10, 12 Minuten mit dem Auto hierher. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein schöner Nebeneffekt, sagen wir es mal so.
Kleiner Bonus für den enorm weiten Fahrtweg. Böse Zungen würden ja behaupten, der eine oder andere arbeitet gar nicht wirklich hier, der hier seinen Firmensitz hat. Bei Versicherung mit Kopf ist es auf jeden Fall so.
Ja.
Der Firmensitz hier, ich kann es beweisen, ich bin gerade hier und es sieht hier so aus, als ob hier dauerhaft jemand ist. Nicht, dass es unordentlich wäre, nein, ganz und gar nicht, aber es sieht nach Arbeitsplatz aus.
Definitiv, definitiv.
Bevor wir so ein bisschen über vielleicht auch aktuelle Themen sprechen und was du so tust, nicht jeder kennt dich. Vielleicht kannst du so ein, zwei Sätze sagen, wer du bist, was du so machst, wo du herkommst.
Okay, fangen wir an mit, wo ich herkomme. Hört man vielleicht, ich komme aus Unterfranken, ja, wo man das R ein wenig rollt. Aschaffenburg, da komme ich ganz ursprünglich her, bin ich geboren, habe ich auch Ausbildung gemacht, habe ich auch studiert, also bin eigentlich nie rausgekommen. Und dann bin ich ja doch irgendwann rausgekommen, habe meine Frau kennengelernt, ist Amerikanerin. Und sie hat gesagt, Aschaffenburg geht gar nicht. Ich kann es auch verstehen, ist einfach zu sehr Kleinstadt. Und dann sind wir erstmal in die weite Welt hinaus, in Anführungsstrichen. Und haben uns dann vor 4 Jahren jetzt fast dann in München niedergelassen als Wahlstadt, Wahlheimat, weil es uns beiden hier sehr gut gefällt. Es ist super international für mich, businessmäßig. Hier sitzen viele Versicherer, auch viele Partner. Und uns gefällt es einfach mega hier. Und für den Kleinen ist es auch super. Genau, fachlicher Hintergrund, Kaufmann für Versicherung und Finanzen, damals gelernt nach dem Fachabi. Zweimal eine Klasse wiederholt in der Schule.
Sehr gut.
Schule war nicht so mein Ding.
Ich muss es auch einmal machen.
Ja, damals war, ja, vielleicht kennst du das dann, immer so der Tenor, ja, der Bastian, das wird noch schwierig mit dem. Mhm. Und also war teilweise wirklich so, ist er dumm?
Ich hatte eine Sonderschulempfehlung in der Grundschule.
Ja, das, also, ne, verrückt, oder?
Ja, interessant, ja.
Ja.
Das System passt nicht auf jeden. Vielleicht kannst du bei deinem Sohn mal, oder ist es Sohn oder Mädchen?
Sohn, ja.
Mal ein Auge drauf werfen, wie das dann so läuft.
Ja, absolut. Ich hab jetzt schon Panik vor der Schule, wenn er das so durchlaufen muss wie ich, weil Schule war nicht für mich gemacht. Mhm. Ja, und es gibt ja diesen tollen Satz von Gary Vaynerchuk, wo er mal gefragt wurde, weil er auch in der Schule so schlecht war. Und er dann darauf geantwortet hat, no, I didn't fail school. School failed me. Mhm. Und da ist sehr viel dran, weil Schule kann so halt nicht auf jedes Individuum eingehen und auf die Stärken sich vor allem konzentrieren, wie das System aktuell ist, sondern da wird halt nur auf die Schwächen geguckt. Es wird ja immer nur drauf geguckt, wo hatte ich die Fünfe? Ja, Mathe, Englisch, ja, und dann heirate ich später eine Amerikanerin. Heute ist mein Englisch absolut fließend.
Illusorisch eigentlich, fast schon
verrückt.
Witzig.
Ja, und ja, dann habe ich auch studiert, Betriebswirtschaft und Recht nach der Ausbildung, das abzuschließen. Habe in den USA ein halbes Jahr studiert, in San Diego. Das hat so ein bisschen mein...
Auch eine schöne Stadt.
Superschön, war mega toll.
Warum ist die Wahlheimat eigentlich nicht Amerika geworden?
Stand auch im Raum. Damals, als so das Thema, okay, wo geht's hin, auf welchen Kontinent verschieben wir das Ganze? Und da ich ja schon irgendwie Englisch konnte, also wir bewegen uns jetzt 2016 hier, dachte mir so, okay, dann vielleicht ich rüber in die USA. Aber du gehst halt nicht einfach mal so rüber in die USA ohne Green Card oder entsprechendes Visum. Wir waren damals noch nicht verheiratet. Dann geht das noch nicht. Selbst wenn du verheiratet bist, ist das alles nicht mehr so easy. Mhm. Weil du musst dann trotzdem auch irgendwo da drüben Arbeit haben und es nachweisen und was weiß ich.
Und nicht so nur so ein Influencer sein.
Was ich ja damals überhaupt noch nicht war.
Ach so, das war 2016 noch null. Noch gar nicht null.
Nee, war auch nie, können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, war nie der Ansatz, Influencer zu werden. Jetzt bin ich es halt irgendwie.
Oder Content Creator. Ich
habe den Titel bekommen. Oder Content Creator war auch nie das Thema, sondern Marketing. Das ist einfach Marketing. Bis heute Marketing für unsere Dienstleistung. Naja, und dann haben wir halt mal geguckt, wie ist das so? Kann sie nach Deutschland? Und da gab es dann halt doch ein paar Optionen.
Wo kommt sie ursprünglich her?
Geboren in Los Angeles, aber den größten Teil des Lebens, zumindest die Kindheit, in Michigan verbracht. Und die Eltern wohnen jetzt auch wieder in Kalifornien, San Francisco Bay Area und jetzt im nördlichen Kalifornien.
Ich habe gehört, da sind Immobilienpreise richtig niedrig.
Ja, ist total niedrig. Also ne, so ein kleinen, weiß ich nicht, so ein Schuppen in der Nähe von Palo Alto. Ja.
Ja, Palo Alto ist ganz schön, glaube ich, oder? Wahrscheinlich das Epizentrum des Geldschmerzes, wenn man sich da was besorgen muss.
Absolut, ja. 1,5 Millionen Dollar dann.
Ah ja.
Ja, genau. Und die sind jetzt wieder in Kalifornien. Da fliegen wir jetzt auch in knapp einer Woche wieder hin.
Da bin ich aber positiv neidisch auf dich.
Ja, ich freue mich echt wirklich. Ist immer toll. Wir reisen da jetzt nicht viel rum oder so, ne? Aber es ist einfach, ich mag Kalifornien, ich lieb's. Bildet wieder die Brücke zu, als ich damals studiert habe. Das hat halt schon ein bisschen mein Horizont, nicht nur ein bisschen, sehr weit geöffnet. Ich komme aus einem kleinen Kaff, 2500 Leute. Mein Tellerrand, der war begrenzt.
Sag mal, da folgen dir jetzt ein paar mehr als die 2500.
Das ist richtig. Und das hat schon sehr stark geholfen. Und ja, dann kam damals meine Frau dann nach Deutschland über ein Sprachvisum, Weiterbildungsvisum. Das ging dann für ein Jahr ohne großartiges Tamtam. Und dann habe ich aber auch gesagt, komm mal, der hat ihr Leben aufgegeben, kommt jetzt nach Deutschland. Was sollen wir da jetzt irgendwie noch so komische Sachen machen mit, wie man das halt so erwartet jetzt, ne? Seid erstmal zusammen 3 Jahre, bis ihr heiratet und sowas. Und ich bin halt ein pragmatischer Typ. Ich habe gemeint, hey, du ziehst für mich in ein anderes Land. Die Sache war schon von Anfang an klar.
Da ist so ein gewisses Commitment
vorhanden, dass wir heiraten werden. Ja? Und okay, geht das Ganze irgendwie romantischer? Mit Sicherheit. Aber ich habe gesagt, was wir dann alles machen müssen, wenn wir nicht verheiratet sind, nur weil wir das irgendwie künstlich rauszögern, weil aus irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen heraus, heißt dann, lass uns heiraten. Ja, und dann, klar, habe ich sie dann noch überrascht mit dem Heiratsantrag und so, ne, also die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, aber es war halt klar, dass das passieren wird. Genau, und dann waren wir erstmal in Aschaffenburg. Ich habe da in Aschaffenburg in der Küche die ersten Videos aufgenommen.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an den Herrn Freund Fabian Walter hier, Steuerfabi.
Stimmt, ja, hat auch.
Seid die Kitchen Bros.
Ja, sind die Kitchen Bros, ja. Nicht so die Garage wie Steve Jobs und Co. Bei uns war es halt die Küche.
Hat es bei den Influencern anders, dann nimmt man halt die Küche. Ich glaube, dass der Fabi gar nicht in der Küche aufgenommen hat, sondern in der Küche gelebt hat und in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat. So rum ist es bei ihm, oder? Weil ich kann mich erinnern, dass er letztens mir erzählt hat, dass das Surren des Kühlschranks nachts doch störend war.
Ja, irgendwas war da. Das kann sein. Ich weiß nur, dass er sein Handy irgendwie auf irgendeinen Pappkarton oder so gestellt hat und gar kein wirkliches Stativ hatte. Ja, also so ging's los. In Küche, weil da hatte ich so einen schönen blauen Hintergrund. Immer alles, jedes Mal dann weggeräumt, Küchentisch weggeräumt, dann die zwei Softboxen hingestellt, dann damals meine uralte Kamera. Ich glaube, die hat mittlerweile irgendwie Seltenheits- und Nostalgiewert. Das war so diese erste.
Wann war das vom Jahr her?
Das war 2016. Anfang 2016. Ja, April 2016 ging das erste Video online.
Und das war für welchen Kanal?
Versicherung mit Kopf, genau.
Und welcher Plattform?
YouTube? Genau, YouTube war der Start. Gut,
damals gab es zwar andere, aber YouTube war die Plattform.
YouTube war die Plattform, da war ich auch First Mover, so eigentlich wirklich in dem Bereich. Dann kam Instagram mit dazu, TikTok, glaube ich, 2020, meine ich.
Anfang
oder Ende 2019, glaube ich. Ende 2019,
kurz genau. Kurz vor Corona sowas, ja.
Genau. Und ich erwähne es immer wieder, also bis heute, auch wenn Kurzvideos jetzt so der heißeste Scheiß sind aktuell, war und ist es immer noch für uns das YouTube-Longform-Format für
YouTube unsere Nische. YouTube ist ja immer noch halt eine hart wertvolle und relevante Plattform.
Also ohne, dass ich mich selbst als herausstellen möchte, weil ich jemand bin, der halt vor allem YouTube-Longform macht, würde ich schon sagen, am Ende, wenn man alle Content Formen Vergleich, die es gibt, dann ist YouTube Longform halt schon die Königsdisziplin, weil es zu schaffen, Leute 10 Minuten lang zum Thema Versicherung in einem Video zu halten, ist schon brutal schwer.
Ja, ist jetzt nicht das Thema, wo jeder schreit Juhu.
Nee, also auch Kurzvideo, ne? Niemand nimmt sein Handy in die Hand und öffnet TikTok und swipet so durch und sagt so, boah, wäre schon geil, wenn jetzt gleich mal so ein Versicherungsvideo kommen würde. Was passiert
halt. Sag mal so, du hast ja den einen oder anderen ganz guten Move da gemacht, um Leute zu fangen. Und auch das so witzig oder interessant zu halten, dass sich jeder gerne auch anschaut.
Musste ja. Ich halt. Also ich musste mich, also ich konnte Video. Ich konnte Video, mhm. Das war mein Vorteil, weshalb dann halt auch TikTok ja. relativ schnell explodiert ist.
Und wie lange hast du dir TikTok angeschaut, bis du gesagt hast, hey, ich gehe mit?
Ja, schon sehr lange. Zu lange, rückblickend. Mhm. Wenn ich sage, heute eigentlich bin ich immer so der Typ, der immer gerne was Neues ausprobiert und das ist so eine Stärke auch von uns im Unternehmen, da habe ich echt lange gezögert, weil ich halt genau das geglaubt habe, was jeder gesagt hat.
Kinderplattform,
Tanzen. Mhm. So.
Die typischen Vorteile genau. gegen Musical.ly.
Ja, genau. Ich habe das alles geglaubt. Mhm. Und dann bin ich, also Fabian Walter, Steuerfabi und ich, das gab so eine Symbiose oder so eine gegenseitige Befruchtung, jetzt nicht falsch verstehen. Er
hat ja, wir sind in einem Jahr 2024, hier ist alles erlaubt.
Dann darf man das, stimmt.
Mal war er die Frau, mal du.
Ja, genau.
Das heißt, ihr habt euch gegenseitig supportet oder wie hat es funktioniert?
Ja, wir haben uns dann ausgetauscht, wir haben es so über TikTok kennengelernt.
So habe ich ihn auch kennengelernt.
Ja, du auch. Und ich dachte, okay, wenn der Steuervideos macht, dann kann das so auch mit meinen Versicherungsvideos funktionieren. Dann haben wir uns irgendwie hier so kurz, haben wir geschrieben, dann haben wir mal telefoniert und nicht geskypt, was haben wir gemacht, Google Meeting, keine Ahnung. Und dann habe ich so gemeint, was denn eigentlich mit Instagram? Und er sagte, ich habe kein Instagram. Dann sage ich, wie, du hast kein Instagram? Ich so, du musst Instagram machen. Echt jetzt? Ich so, ja.
Ich liebe das, was du gerade erzählst, weil meine Reihenfolge war, ich hatte keinen Bock zu machen. Der Tommy hat mir gesagt, mach TikTok. Dann war ich beim Fabi in Freiburg, weil ich einen TikTok kennengelernt habe, dem Influencer-Tinder anscheinend. Mhm. Und da sagte er, hey, du musst Instagram machen. Ich habe keinen Bock, ich bin auch kein Influencer. Jetzt erzählst du mir die gleiche Geschichte.
Also quasi hast du Instagram dank mir am Ende des Tages.
Ja, genau, das meine ich ja, weil ich wollte kurz die Nahrungskette durchgehen. Ja, ja. Weil ich dachte immer, der Fabi war der Pusher, jetzt muss ich ihm die Credibility wegnehmen, weil eigentlich war er nur der Überbringer deiner Nachricht.
Das ist tatsächlich so, ja. Und jetzt ist, glaube ich, Instagram, glaube ich nicht, weiß ich, ist halt seine allerwichtigste Plattform.
Ja, ja. Aber die ist auch verlässlich. Bei TikTok spiele ich ein Video aus und das kann laufen, das muss aber nicht, aber bei Instagram habe ich schon mein Basisrauschen drin.
Das ist echt das Frustrierende, dass das bei TikTok so random ist. Auch YouTube Shorts haben wir genau das gleiche Problem bei uns. Instagram, ja, ist dahingegen verlässlicher, aber auch, ne, du hast ja auf Instagram ganz verschiedene Content-Formate, die du spielen kannst und das ist halt auch immer noch irgendwie so. Ne, Instagram hat, finde ich, wie so eine Identitätskrise. Die wissen gar nicht selbst, was sie eigentlich gerade sind und da wird halt viel ausprobiert und das geht zu Kosten dann desjenigen, der davon lebt.
Wobei TikTok durchaus anstrengend ist gerade, finde ich.
TikTok ist
Der Algorithmus verändert sich massiv und dadurch, es war vor 2 Jahren schon ganz anders, in TikTok unterwegs zu sein.
Das ist richtig. TikTok sagt mir, mach Videos über eine Minute. Mhm. Mach Videos im 16:9 Format.
Poste Fotogalerien.
Und dann habe ich das alles mal gemacht und habe mir aber dann vorher schon gedacht, okay, ja, TikTok will scheinbar, dass ich das mache, aber ich glaube, die Leute, die auf TikTok sind, wollen das nicht sehen. Ja. Also TikTok versucht da was zu pushen, was die Leute nicht sehen wollen.
Das ist auch mein Erfahrungswert, bei mir genauso.
Und dann macht das natürlich keinen Sinn. Ja. Natürlich haben wir schon Longform-Videos. Wir können einfach unsere YouTube-Longform-Videos recyceln. Haben wir dort gemacht. Interessiert keine Sau. Mhm. Deswegen, also TikTok, schwierig. Da wird halt einfach gepostet, weil wir halt das Video eh schon haben. Weil wir das halt für Instagram vielleicht schon so haben. Aber ansonsten ist TikTok ist gut fürs Branding.
Ja.
Keine Frage. Aber ansonsten jetzt businessmäßig wirklich ist für Sales oder so, ich will nicht sagen, dass es fast keine Relevanz hat, aber eigentlich ist es so.
Ja, also bei mir ist das auch so. Ich würde sagen, auch über die ganzen Sachen hinweg, auch die Cashflow Conference und so, das ist keine Plattform, wo viel passiert außer Branding.
Ja.
Ist gut da zu sein, ist auch gut da aktiv zu sein, aber wirklich relevant ist dann Instagram.
Mein Gefühl für TikTok, um das vielleicht nochmal abzuschließen, ist das folgende. Warum geht jemand auf TikTok? Antwort: Die Leute wissen es selbst gar nicht. Das ist einfach eine Gewohnheit. Mhm. Du bist irgendwo, du merkst gerade, oh mein Gott, ich stehe gerade schon 10 Sekunden da und mach nichts. Was machst du dann? Hand in die Hosentasche, Handy raus, TikTok-App draufgeklickt und dann geht's los. Und du weißt, die Arbeit nimmt dir der Algorithmus ab. Die eigentliche Arbeit ist nachzudenken, was willst du eigentlich haben? Übernimmt der Algorithmus und dann geht's los.
Und zwar sehr schnell.
Super schnell.
Der wechselt auch sehr schnell die Richtung, wenn du woanders hingehst.
Und das ist dann tendenziell halt so, dass die Leute, und das sehe ich ja dann auch, welche Videos vor allem extrem performen auf TikTok, es ist halt Unterhaltung.
Ja.
Ist halt dieser kurze, schnelle Kick. Das ist nicht unbedingt die Weiterbildung, weil da passiert nichts in deinem Kopf.
Ich habe festgestellt, die Kombination aus diesen zweien funktioniert doch sehr gut dann. Wenn ich quasi sehr witzigen Content und dann darf noch ein bisschen Inhalt dabei sein.
Also das ist so, ich nenne das immer positives Verarschen. Mhm. Ja, also dieses, du kommst mit dem Angle Unterhaltung oder was Lustiges und dann ist das Video rum und dann sitzt die Person da, ach verdammt, jetzt habe ich ja was über Versicherung gelernt oder über Immobilien.
Ja.
War nicht meine Intention, als ich mich entschieden habe, dieses Video anzufangen zu schauen. Und das nutze ich natürlich auch. Ja, und da habe ich auch kein Problem mit, das zu nutzen, weil ich weiß, bei meinen Videos, bei deinen Videos und bei auch einigen anderen, die wir kennen, gehen die Leute mit einem nachhaltigen Mehrwert raus. Der wird noch relevant sein in einem Jahr, in zwei Jahren. Der wird finanzielle Konsequenzen haben. Aber irgendein Unterhaltungsvideo oder ne, wenn ich so manche Influencer angucke, die haben Millionen von Followern. Und die Inhalte, die machen,
sind unrelevant.
Die braucht die Welt nicht. Das ist gestellter Mist. Ich muss es wirklich so sagen. Und das wird angeguckt ohne Ende. Und das ist schon ein trauriges Spiegelbild der Gesellschaft, weil nichts anderes ist das, wenn solcher Content diese Reichweite bekommt.
Ich glaube, ich habe das selber bei mir festgestellt. Ich hatte keinen Bock, das ganze Thema zu bespielen. Und dann habe ich sehr schnell 10.000 Follower gehabt auf TikTok. Ich glaube, nach 4 oder 5 Videos. Und dachte so, wow, geht das ab? Und dann habe ich das erste Mal mich erwischt dabei, wie ich überlegt habe, wie kann ich ein Video machen, das möglichst viral geht, versus wie kann ich ein Video machen, das möglichst viel Content delivert. Und inzwischen bin ich in so einer Mischform, wo ich sage, okay, das muss schon auch irgendwie funktionieren, aber der Fokus bei mir liegt immer auf Inhalt.
Ja.
Und das schlägt sich halt auch in Followerzahlen nieder, weil wenn ich nur oder großteils auf Inhalt achte, dann gehe ich nicht so viral.
Ja. Genau, und dann wird das nicht ausgespielt, dann erreichst du nur deine Follower, dann wächst du nicht, dann schrumpfst du tendenziell und dann ist das eine Gefährdung für dein Geschäftsmodell.
Richtig.
Das heißt, du musst, also dieses, wir beschreiben das immer so, was ist der Inhalt?
Mhm.
Was wollen wir deliveren? Was ist drin? Dann wissen wir das. Und dann müssen wir halt eine möglichst hübsche Verpackung bauen.
So ist es.
Weil sonst...
Meine Erfahrung in der Realität ist allerdings, dass aufgrund des Contents, der hochqualitativ ist oder inhaltlich auch wertvoll, die Wahrnehmung von den Menschen um mich herum viel besser ist als vielleicht jetzt von anderen, die hier und da mal auch clickbaitiges Zeug vertreiben.
Ich kann ich 100%...
Weil viele würden nicht mit diesen Leuten irgendwie in eine Geschäftsbeziehung gehen.
Ja. Und auch bestätigen.
Ja.
Es ist sehr gefährlich und es ist sehr verlockend, da abzudriften. Habe ich selbst auch schon mal gemerkt, weil du siehst dann natürlich, da macht irgendeiner so einen Clickbait-Titel, der delivert auch nicht wirklich. Ja, der erzählt Halbwahrheiten.
Mhm.
Und dann hat das Video 1 Million Aufrufe. Und er gewinnt dadurch, weiß ich nicht, 20.000 neue Follower. Aber er hat im Prinzip absoluten Blödsinn erzählt oder zum großen Teil oder die Leute irgendwie miss- oder fehlgeleitet.
Ja.
Aber es funktioniert. Warum? Mhm. Weil derjenige, der das Video sieht, der Nicht-Experte ist, kann das überhaupt nicht bewerten. Hat keinen Plan. So, glaubt das tendenziell, finde das natürlich geil, weil er das glauben will, was da erzählt wird. Und dann hast du diese Spirale. Und natürlich willst du am Ende auch die 1 Million haben. Aber für welchen Preis?
Ja.
Und das darf niemals auf Kosten dann der Qualität gehen. Weil du genau, also ich habe diese Wahrnehmung, du hast diese Wahrnehmung und Die
wird mir auch gespiegelt von Externen, die nicht in dem Game aktiv sind.
Exakt. Und das willst du am Ende des Tages. Weil wenn du das andere machst, dann wird das dir irgendwann anhaften.
Ja, vor allem, vielleicht ist aber auch der Unterschied, du bist Unternehmer, du bist kein Influencer in meiner Perspektive. Klar, du hast eine Wahrnehmung als Influencer, aber was, also das ist die Fassade, die Werbemaßnahme nach außen, aber was dahinter ist, geht ja auch in die Tiefe, da können wir gerne auch nochmal gleich drüber sprechen, weil das ja auch super spannend ist, aber viele, die vielleicht nur online bekannt werden, sind noch gar nicht so im wirklichen Business aktiv und haben dadurch auch nicht, sagen wir mal, nichts, was sie verlieren können. Und wenn der Ruf halt dann mal dahin ist, ist es nicht so schlimm, weil es war eh nicht die Lebensgrundlage.
Ja, gut, ich kenne ein paar, da ist es die Lebensgrundlage
geworden,
genau.
Ja. Und mit zunehmender Abnahme von Kooperationen auch wieder schwierig geworden.
Stimmt.
Ja.
Also die Frage ist halt, möchtest du wirklich dich verkaufen am Ende und du tauschst Reichweite gegen deine Integrität und auch, ja, also du verkaufst ja im Prinzip auch so ein bisschen deine Follower, ja, weil die verarschst du halt am Ende des Tages.
Ja.
Und meine Wahrnehmung ist, dass das immer klarer wird. Ja, und klar, es gibt
auch... Du meinst, wer quasi vom Ufer ist, hey, ich weiß, wovon ich rede und ich bin vom Ufer, hab's mal aufgeschnappt und kopiert.
Genau, ja, und die Kopierer, so viele, die einfach nur hergehen, die haben 100.000 Follower, egal auf welcher Plattform, und haben einfach nur bestehende Videos kopiert. Mhm. Sorry, ich lasse mich auch mal inspirieren von irgendeinem Thema oder einem Format. Vollkommen
normal. Aber du nimmst das Skript 1:1 und redest es dann nicht nach, oder?
Natürlich nicht. Ja. Ja, und dann sehe ich aber Leute, die das mit meinen Videos machen, oder ich sehe auch Leute, die
das Video falsch kopieren, vielleicht noch.
Die es auch falsch kopieren, stimmt. Auch,
und nicht nur meine Videos,
auch andere.
Ja.
Wo ich mir dann denke, was siehst du, wenn du morgens in den Spiegel guckst? Siehst du da jemanden, der stolz auf sich ist?
Dich?
Oder siehst du einfach nur ein Fake, ein Kopierer? Ja, wer kopiert, verliert. Sag ich immer. Und ich sage auch immer, jetzt bezogen vor allem auf meine Branche, alle schauen auf uns, weil wir nicht auf andere schauen. Wir machen immer unser eigenes Ding, wir gehen immer unseren eigenen Weg, das ist verdammt schwierig. Aber weil wir halt das tun, schauen immer alle auf uns.
So. Also ich muss jetzt mal kurz da flamen, ich habe das probiert mit dem Kopieren, weil ich habe es natürlich auch gesehen, einer kopiert Video 1, hat 100.000 Follower mehr als 6 Tage später, denke ich so, pff, ist schon cool.
Ja.
Hat bei mir gar nicht funktioniert. Also auch die Copy-Paste-Variante hat bei mir nicht gut funktioniert und ich habe dann damit, ich habe es ein paar Mal gemacht und nicht mal 5 Mal und inzwischen ich gucke gar keinen Content an, ich weiß nicht mal, was die anderen Creator posten. Und ich mache halt irgendwas, was ich Bock habe.
Genau, das, ich mache so eine Mischung, würde ich sagen. Ich mache mein eigenes Ding am Ende des Tages. Und ich mag es halt auch, derjenige zu sein, der mal wieder eine neue Idee hat oder ein neues Format bringt. Und ich schaue aber dann auch...
Hast du irgendein Format, wo du sagst, das ist quasi auf deinem Mist gewachsen in letzter Zeit, wo du sagst, hey, da habe ich was gemacht, das fanden andere auch toll? Weil ich hatte ganz vor kurzem jetzt mit dem Finanznerd gesprochen und das ändert sich am 1.1.2025 Format. Da hatte großen Erfolg damit gehabt und ganz viele fanden die Änderung auch gut. Und das ist tatsächlich auch gar kein schlechtes Format, weil es gibt halt immer Stichpunkte, Stichdaten, wo sich halt dann was ändert.
Ja.
Also wenn da ist ja auch ein Mehrwert drin für den Zuschauer.
Genau. Haben wir uns natürlich auch mal angeschaut und die Idee hatten wir auch schon vor ein paar Jahren. Es gibt halt nicht so viel, was sich ändert im Bereich Versicherung. Okay. Im Bereich, ne, Simon, Finanznerd macht Finanzen generell, da hast du schon mehr.
Steuern ändert sich andauernd irgendwas.
Genau. Ja. Da funktioniert das und da ist halt einfach Futter da bei uns. Aber was sich als Format halt etabliert hat, und das würde ich schon sagen, haben wir irgendwie an den Start gebracht. Wobei das, ne, wenn jemand irgendwie auf der Welt eine Idee hat, dann hatten es wahrscheinlich auch 5 andere irgendwo weltweit. Aber dieses Kunde ruft beim Versicherer an.
Und ja, stimmt, das habe ich tatsächlich auch nur maßgeblich bei dir gesehen.
Ja, das ist sowas und das funktioniert halt auch echt gut, weil das so ein bisschen natürlich dieses Feindbild malst, des Versicherers, natürlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Ich merke auch immer, wir leben in einer Gesellschaft, wo Humor und Ironie immer weniger erkannt wird und wahrgenommen wird. Ja. Und schon gar nicht, wenn irgendwo ein Emoji fehlt. Ja, natürlich.
Hinweis, Witz,
genau. Ja. Wo dann Leute kommentieren, ja, finde ich echt kacke, dass du die Versicherer so darstellst, als hätten die keine Ahnung. Ja, ihr glaubt ihr wirklich, dass das so aussieht, wenn du bei einem Versicherer anrufst? Ne? Also, Leute.
Die TikTok-Generation nimmt das vielleicht für bare Münze. Aber ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass du das so überspitzt darstellst, weil dann wird es witzig. Dadurch wird es witzig.
Ja, genau. Ja. Das ist dann das Witzige. Dann
hast und es ist ja nahbar. Weil also für viele ist es natürlich dann Thema, mit den Versicherern zu sprechen, wenn irgendwas war mit dem Auto oder irgendwie, ich habe irgendeinen Schaden oder so. Das ist so ein bisschen vielleicht auch, hey, so funktioniert das.
Ja.
Weil was wir nicht unterschätzen dürfen, dass umso jünger die Leute werden, umso weniger telefonieren die, habe ich das Gefühl.
Ja, die hassen telefonieren.
Ist die Kommunikation sehr schwierig, aber manchmal ist das Telefon schon ein einfaches Mittel, um vorwärts zu kommen, gerade wenn man mit einem Versicherer kurz sprechen muss.
Ja, das stimmt, wenn halt jemand dran geht.
Ja, wenn jemand dran geht, da hast du mehr Erfahrungswerte als ich.
Das ist echt ein Problem, weil generell Versicherer, denen fehlen die Mitarbeiter.
Ja.
Massiv.
Wie bei den Banken.
Ja, massives Problem. Deswegen haben die oft Personalmangel. Deswegen dauert es aktuell auch in vielen Bereichen relativ lange, egal was es ist. Ein Punkt noch zum Thema Content und Format. Was ich wahrnehme, einfach auch als Selbstkonsument von Inhalten. Ich glaube, das, was so die letzten 2 Jahre gut funktioniert hat, diese komplett hocheditierten Videos mit irgendwie gefühlt alle halbe Sekunde irgendwie ein Jump-Cut und was weiß ich. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile überdrüssig dem Ganzen. Denen passiert zu viel, die können das gar nicht mehr, das Gehirn kann das gar nicht mehr verarbeiten. Und die wissen natürlich mittlerweile alle, okay, das ist geskriptet, das ist gestellt, das ist hin und her, das ist vielleicht sogar kopiert, keine Ahnung. Und ich glaube, dass jetzt Videos, die echt so Richtung, du nimmst jetzt das Handy in die Hand und nimmst was auf, teilst einen Gedanken, teilst Wissen, Überlegst dir halt von mir aus natürlich irgendwie, was du in den ersten 2 Sekunden sagst, weil das wird weiterhin wichtig sein. Aber dann fertig. Also dieses Raw, dieses Authentic, glaube ich, kommt wieder, weil die Leute das einfach mehr wollen, sich danach sehnen. Weil sie dann einfach sehen, okay, das ist einfach ein Typ oder eine Dame und die redet einfach irgendwie, was ihr gerade irgendwie auf der Seele liegt und damit kann ich mich identifizieren. Mit dem anderen Kram kannst du dich halt einfach nicht mehr wirklich
identifizieren. Da fühle ich dich. Ich habe das auch, irgendwann fand ich auch dieses Dialogthema so, ich rede mit mir selber, irgendwann war es zu viel.
Ja.
Jetzt haben es alle wieder angefangen zu lassen und jetzt machen es nur noch ein paar. Jetzt geht's wieder, weil es nicht mehr so überall ist. Aber das, was du sagst, fühle ich sehr, ja. Außerdem ist es für die Content Creator natürlich auch ein Segen, weil es macht es sehr einfach. Ich nehme das Handy, laber irgendwas rein, mach vielleicht noch einen Untertitel drunter, was meistens ganz gut funktioniert, zumindest bei mir, weil das dann halt, viele hören es ohne Ton an, wenn sie gerade in der Schule sitzen oder so oder keinen Bock beim Arbeiten haben oder so.
100%.
Ja, ist halt so, da ist der Untertitel natürlich hilfreich. Das macht es einfach viel einfacher, das nachher rauszupushen, den Content.
Und noch ein USP, sehr viele, die jetzt diese geskripteten Kurzvideos in der Form vielleicht gemacht haben und mit den zweimal oder den gleichen Charakter irgendwie mit der, oder zwei unterschiedliche Charaktere mit einer gleichen Person zu spielen, viele von denen, behaupte ich jetzt mal, einmal und teilweise weiß ich es auch, die können das nicht. Die können nicht einfach mal dann frei in die Kamera sprechen.
Ja.
Ohne dass das irgendwie komplett komisch klingt.
Ich glaube, dafür braucht es halt eine fundierte Wissensbasis, sodass du halt Stand-up erzählen kannst. Ich hätte am Samstag hatte ich einen Vortrag bei so einem Mastermind-Ding und das war super cool, aber leider durfte ich nicht über Immobilien sprechen, sondern über so Fuck-Ups und so Zeug. Da musste ich mich tatsächlich minimal vorbereiten. Wenn es Immobilien wären, könnte ich auch so 2 Stunden vorlegen und das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn du da eine Wissensbasis hast, weil wenn ich dich jetzt schnell zwingen würde, mir irgendwas zu einer BU zu erzählen, dann könntest du halt boom, rausschießen und ich vermute, dass der eine oder andere das nicht kann. Und was noch dazu kommt, dieses geskriptete Thema, ich habe das hier und da auch gemacht, manchmal mache ich es, wenn ich viele Videos auf einmal aufnehmen will, weil es organisatorisch einfacher ist, aber die Qualität, finde ich, ist bei mir besser, wenn ich es nicht skripte und wenn ich es einfach mache. Und was ich auch beobachte, es gibt inzwischen einfach so viele Agenturen, die neue Persönlichkeiten geskriptet branden im Standard-Videoformat, dass es einfach inflationär wird. Und das hat auch gar keinen Effekt mehr, meiner Meinung nach.
Ja, also Agenturen ist auch nochmal ein Thema. Die haben meiner Meinung nach
da fehlt vielleicht auch ein bisschen
so diese viele keinen Plan.
Tiefe.
Ja, so viele von denen haben keinen Plan. Und also wirklich keinen Plan. Und ich habe letztens auch wieder eine Kooperationsanfrage bekommen und dann sagten, ja, so 5 Stories dann und zu dem Thema und das in der Story sagen. Ich dachte, Leute, das kann ich machen. Aber die wird sowas von schlecht performen, die Story, weil ich erzähle 5-mal, also in 5 verschiedenen Story-Abschnitten, wie cool ihr irgendwie seid, aber nirgendwo wird irgendwas erwähnt. Was hat dann derjenige davon? Ja, wenn er dann dieses Abo oder wie auch immer dann macht. Ja, und da kann ich euch sagen, die erste Story, und dann wollt ihr noch den Link, den externen Link am Ende drin haben.
Mhm, der die Reichweite sowieso zerstört. Der
komplett alles zerstört. Das wird am Ende, also ich kann euch mal sagen, das wird wahrscheinlich die am schlechtesten performedste Story, die ich dieses Jahr haben werde. Das wird am Ende dabei rauskommen. Anstatt, dass ihr mir sagt, was ist denn das Ziel? Was wollt ihr damit erreichen? Und dann merke ich schon teilweise, die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Mhm. Ja, und also die Agenturen funktionieren ja nur so, jetzt gibt es ein bisschen Agentur-Bashing, Social-Media-Agentur-Bashing, weil da haben wir ganz viele. Also die Inflation in dem Bereich, brutal.
Die ist gut dreistellig, oder?
Mit Sicherheit. Die funktionieren ja nur, weil die, also die haben keine Ahnung. Die meisten davon haben keine Ahnung. Funktioniert aber trotzdem, weil sie immer noch einen Ticken mehr Ahnung haben, als dann die Firmen, die sie vertreten.
Ja, oder die, sagen wir mal, mittelalten Erwachsenen, die die Services nutzen.
Ja. Und dann sage ich, okay, lasst uns doch mal drüber sprechen, wie ich es machen würde. Und mit dem Ziel, was ihr eigentlich haben wollt, wollt ihr irgendwie das, keine Ahnung, bleiben wir aber beim Abo-Thema.
Bekanntheit, Conversion, Abschlüsse, was auch immer. Genau,
Bekanntheit, wollt ihr Branding, was ist es? Ja? Und wie ein Video, eine Story und damit wollt ihr dann, also guck mal Leute, das muss über irgendwie 3 Monate mal mindestens gehen, damit Leute.
Das kriegen die Leute sonst nicht mit.
Ja, das kriegen die nicht mit und ihr wollt doch auch irgendwo, also wir sind eine seriöse Brand und wenn wir irgendwie mit jemandem kooperieren, dann fließt da auch der Trust von uns auf euch über. So, und ich hatte zum Beispiel 1,5 Jahre mit Dell eine Kooperation. Habe ich jetzt nicht mehr, ne? weil da haben sich dann die Ansprechpartner geändert und irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, das, so funktioniert das auch nicht mehr, Leute, das macht keinen Sinn. Aber
das erklärt den Dell-Bildschirm,
der kommt noch aus der Kooperation, exakt.
Ist da auch ein Computer dazu, das ist das ganze Ding?
Nee.
Ah ja, okay. MacBook, okay, hätte ich auch der Software erkennen können.
Ja, genau.
Mit meinem IT-Auge.
Richtig. Aber was halt passiert ist, dass auch dann in den Monaten, wo es keine Dell-Videos oder Stories gab, mir Leute geschrieben haben, hey, was war das nochmal für ein Dell-Laptop? Was hast du? Welchen kannst du empfehlen? Die haben dann diese Verbindung halt wahrgenommen.
Ja.
Und das ist doch das Ziel am Ende des Tages.
Also die Werbung funktioniert grundsätzlich nur über mehrere Zeiträume und Inputs. Ja. Also einmal, hey, ich mache jetzt Cashflow Conference, da kommen jetzt nicht so 20.000 Leute und sagen, ich will kommen.
Ja.
Das ist schon so ein Erfahrungswert, ja. Jetzt haben wir lange über Social Media gesprochen. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil es, glaube ich, auch viele, viele Unternehmensumsätze bewegt heutzutage. Und Unternehmensumsätze machst du ja auch unabhängig von Social Media. Das heißt, Versicherung mit Kopf, was steckt da dahinter? Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ihr macht, wie ihr so aufgebaut seid, wie ihr Cashflow macht.
Wie wir Cashflow machen, ja. Aber wir sind Makler, Versicherungsmakler. Heißt, kurz erklärt, wir arbeiten halt nicht für eine Versicherung, sondern wir stehen auch rechtlich auf Seite des Kunden. Und unser Job ist es, dem Kunden, je nachdem, in welcher Situation er ist, den Versicherungsschutz zu besorgen, den er gerade braucht, indem wir auch in gewisser Weise den Markt vergleichen. Du kannst nie den ganzen Markt vergleichen oder so, aber doch sehr viel. Und das ist unser Job. Ich erkläre das deshalb, weil die meisten Menschen halt nicht unterscheiden können zwischen Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Mehrfachagent. Die Masse da draußen hat keinen Plan und glauben, es ist alles das Gleiche. Das ist aber ein massiver Unterschied. Mhm. Das heißt nicht, dass das eine jetzt besser ist oder schlechter als das andere, aber man muss wissen, wie die rechtliche Situation einfach ist. Genau, und das heißt, wir verdienen eben dann auch als Versicherungsmakler den großen Teil unseres Geldes, sprich über Abschlussprovision oder auch Bestandskotagen durch die Vermittlung
von Versicherungen. Das nennt sich dann passiver Cashflow.
Das ist eine Art passiver Cashflow, aber das ist natürlich auch ein Betreuungsaufwand, den du hast.
Der geht einher, das stimmt.
Genau.
Aber es ist sozusagen ein bisschen wie den Wert. Wenn ich viele Kunden gewonnen habe, das ist wie wenn ich viele Immobilien gekauft habe, die machen Mieteinnahmen, aber ich muss eine Nebenkostenabrechnung machen und der Kunde, der hat natürlich auch Fragen und Bedürfnisse und Fälle und Themen, um die ihr euch dann kümmern dürft.
Exakt. Ja. Und das ist das, in Anführungsstrichen, das Geschäftsmodell. Mhm. Also da sind wir klassischer Makler, machen es aber halt sehr anders oder wahrscheinlich einmalig, so wie wir das machen.
Ich kenne jetzt online niemanden wie dich.
Ja, also klar, es gibt welche, die machen auch Online-Beratung oder so, aber nicht jetzt in der Form. Bei uns ist wirklich alles online. Mhm. Online-Kundengewinnung, Online-Beratung, online dann der Abschluss über E-Signatur, was weiß ich. Und das Ganze aber halt maximal kundenorientiert, weil wir haben gesagt, das kann nur so funktionieren, weil aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil ich mir morgens in den Spiegel gucken möchte, und sagen müssen, wir machen einfach verdammt geilen Job. Einem Kunden da draußen kann nichts Besseres passieren, als bei uns seine Versicherung zu haben. Das ist unser Anspruch. Ja, und natürlich haben wir auch Lernkurven und bei uns läuft auch manchmal kommunikativ was daneben. Ja, da haben wir dann auch Qualitätssicherheitsmaßnahmen, wo es eine eigene Qualität E-Mail gibt, die sofort bei mir landet. Die hat sofort jeder Kunde, kriegt das mitgeteilt, wenn er bei uns einen Termin bucht. Hey, wenn irgendwas irgendwie schief läuft oder der Meinung bist, irgendwas läuft schief, wende dich an diese E-Mail-Adresse, landet bei uns, wollen das sofort lösen, das Problem.
Bist du quasi der Ombudsmann?
So ein bisschen der vorgeschaltete Ombudsmann. Jetzt werden viele nicht wissen, was der Ombudsmann
ist. Vielleicht kannst du einen Satz dazu sagen.
Ist auch eine Ombudsfrau.
Ah.
Mittlerweile. Tatsächlich, das
erste Ombudsmanninnen. Ombudsmanninnen.
Ja, es ist quasi eine Schlichtungsstelle zwischen Versicherungskunde und Versicherer. Ich glaube, bis zum Streitwert von 10.000 Euro, wo dann hier versucht wird, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und unser Ziel ist es, einfach diese Aufklärung erstmal zu betreiben, den Leuten klarzumachen, okay, ein paar Versicherungen wären vielleicht nicht doof und dann natürlich bestmöglich den Leuten zu helfen, diese Versicherung zu bekommen. Und dann werden wir darüber vergütet. Und es sind Provisionen.
Ja.
Und nein, wir vermitteln nicht die Versicherung, wo wir die meiste Provision bekommen. Das wird immer unterstellt und natürlich gibt es die Leute, die das nur so machen.
Ist es denn so, dass Versicherungen verschieden hohe Provisionen ausschütten?
Das gibt's.
Mhm. Ist der Unterschied groß?
Eben nicht.
Oder ist es wirklich so mini-mini?
Es kommt darauf an. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer mini-mini ist. Aber bei den Versicherungen, wo die Provision, sage ich jetzt mal, höher, also generell einfach höher ist, also du hast viel mehr Provision bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung als bei einer privaten Haftpflichtversicherung. Ja, klar. Ist auch viel beratungsintensiver. Mhm. Da sprechen wir auch über höhere
ganz Beiträge. Andere Beitragssummen und so Zeug, ja.
Exakt.
Mhm. Keine Frage.
Dann ist es nicht so, dass du jetzt bei dem einen, weiß ich nicht, um jetzt einfach mal eine Zahl, eine fiktive Zahl zu nennen, irgendwie 1.000 Euro bekommst beim Abschluss und beim anderen irgendwie 5.000 Euro. Ja, das ist nicht so. Aber klar, es gibt kleine Unterschiede. Aber wenn man so arbeiten würde, dann sage ich immer, dann arbeitet man halt nicht lange, weil das fliegt irgendwann auf.
Ja.
Und wir sagen auch den Leuten bei uns, nee, was du hast, das ist gut. Und dann haben wir 2 Stunden für lau gearbeitet, teilweise.
Passiert, ja.
So, aber was passiert dann auch?
Die erzählen das weiter.
Die erzählen das weiter. Ja. Die sitzen da, die haben das ja nicht erwartet. Was erwarten die? Die erwarten halt genau das.
Hard Selling,
alles was du hast ist scheiße, lass mal die Verträge neu machen. Ja, wie sie es halt kennen, wie sie es schon von anderen erfahren haben, wie sie es vielleicht selbst auch schon mal erfahren haben. Ja, das heißt, da ist der schlechte Ruf der Branche tatsächlich unser größter Vorteil, weil wir diese Erwartungshaltung halt komplett nicht matchen. Die Leute gehen raus.
Habt ihr mal gemessen, wie viel, also quasi sagen, hey, ich fokussiere darauf, Leute zu finden, wo ich eigentlich gar nichts machen muss, mit denen ich Zeit investiere und dann zu sehen, hey, was passiert aus dieser Person? Weil so jemand ist natürlich häufig jemand, der, ohne dass es merkt, ein Empfehlungsgeber wirkt, weil er hat, hey, ich hatte diesen Versicherungscall und ich dachte, die verkaufen mir jetzt wieder jeden Scheiß, aber ich habe gar nichts gekauft und gesagt, es passt soweit. Echt, bei wem war das?
Ja, genau. Also,
so stelle ich mir das ungefähr vor.
Ja, genau. Und das passiert, glaube ich, auch da draußen sehr oft. Wir sehen das anhand unserer Abfragen. Also wenn jemand bei uns einen Termin bucht, wird immer gefragt am Ende, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ja, TikTok, YouTube, das Buch oder direkte Empfehlung. Und wir können ganz klar sagen, dass vor allem innerhalb der letzten 6 Monate direkte Empfehlung, ohne dass wir aktuell aktives Empfehlungsmarketing betreiben, das ansteigt.
Aber das ist sowieso ein spannendes Thema. Das ist jetzt sehr versicherungs- und sagen wir vertriebsspezifisch, aber dieses Empfehlungsmanagement, ich bin da auch gar kein so ein großer Freund davon, weil im Endeffekt, wenn ich eine gewisse Qualität liefere, habe ich das Thema abgeschlossen dadurch. Weil wenn ich einfach geile Qualität deliver, werden die Leute rausgehen und sagen, boah, das war mega. Und die reden mit Menschen darüber. Ja. Außer sie haben jetzt gar keine Freunde. Dann reden sie im schlimmsten Fall im Teamspeak-Chat beim Counter-Strike-Zocken darüber. Also mit irgendjemandem reden sie darüber. Und das macht ja für mich schon eine große Werbung.
Ja, 100%. Das ist richtig. Und auch unsere Bewertung. Also wir sind mittlerweile, ich glaube, das darf man so sagen, der bestbewerteste Versicherungsmakler bei Google mit über 1.000 Bewertungen, 5 Sterne im Durchschnitt. Mhm. Das kommt nicht von ungefähr.
Also 5 Sterne im Durchschnitt ist nahezu unmöglich, ehrlicherweise.
Es ist eigentlich unmöglich. Deswegen kommt auch wieder, also muss ich mal einen LinkedIn-Post dazu machen. Ne? Sag mir, dass du Deutscher bist, ohne zu sagen, dass du Deutscher bist. Mhm. Und dann kommt quasi so, hey, 5,0 bei Google, ja, kann nicht sein, ja, 5,0 hat niemand, sind bestimmt verkaufte Bewertungen, ja, okay, dann hast du 4,9, ja, wenn du so gut bist, warum hast du keine 5,0, ja, das ist typisch
Deutsch. Du kannst es nicht recht machen.
Ja, kannst es nicht recht machen, sorry. Alles deswegen, wir gehen immer auf die 5,0 und, was heißt, wir gehen drauf, das, die Kunden bewerten ja am Ende, ne, und nicht wir oder irgendwelche Fake, weil wäre doch dumm. Es ist alles, was die Leute immer dann denken, sag ich mal, wie dumm wäre das? Diese ganzen Sachen, Fake-Bewertungen, immer den Tarif verkaufen mit der höchsten Provision, Leute über den Tisch ziehen, das ist doch unternehmerisch das Dümmste, was du machen kannst. Du schaffst dich selber ab.
Ganz
und ich sage dann immer den Leuten, wenn dann jemand mal so mit mir eine Diskussion führt, dann sage ich mir, wie würdest du es denn machen? Ja, ich würde immer den Tarif verkaufen, der am besten zum Kunden passt. Ja, und ich würde natürlich auch keine Bewertung irgendwie kaufen. Ja. Okay, warum glaubst du dann, dass ich das anders mache? Ja, wenn ich den gleichen Wertekompass habe.
Ja. Also, das ist spannend. Sehr spannend.
Und deswegen, also diese Bewertungen sind natürlich passive Empfehlungsgeber.
Klar, ich meine, wenn ich was google zu dem Thema, Google empfiehlt gerne das, was gut bewertet ist.
Was ist quasi nach Versicherung mit Kopf, wenn du Versicherung mit Kopf eingibst bei Google, was ist der zweite Vorschlag, der danach kommt?
Erfahrung?
Versicherung mit Kopf, Erfahrung.
Mhm.
Exakt.
Ja.
Die Leute wollen das wissen. Warum?
Ah, ja, klar. Gut, dass Erfahrung kommt und nicht irgendwas anderes Dubioses.
Ja, ist ja klar, warum?
Weil Versicherung mit Kopf, Tinder.
Ja, genau. Das wäre auch mal spannend. Habe ich auch schon überlegt. Kann man über Tinder Versicherungskunden
gewinnen? Auf jeden Fall. Also ich bin mir 100% sicher.
Geht
ich habe auch gedacht, dieses ganze Online-Coaching-Thema, Immo-Game und so in OnlyFans würde perfekt funktionieren. Ja. Aber die Plattform ist halt bekannt für anderen Content. Und deswegen glaube ich, dass es dann doch nicht so gut funktioniert.
Ja, es kann sein. Aber ich mag das dann. Ich würd mich mal rumtesten, muss ich mit meiner Frau sprechen, wenn die plötzlich sieht.
Ja, ich freue mich, wenn
dein Mann ist auf Tinder.
Im Linktree auf einmal ein OnlyFans ist. So, hey, follow me now on OnlyFans.
Das wäre was. Nochmal Thema Bewertung, beziehungsweise Empfehlung, weil es halt super spannend ist. Du hast vollkommen recht und deswegen bekommen wir die Empfehlung, die wir bekommen, weil irgendjemand happy war mit uns, ne, dieses Erwartungshaltung übertroffen. Wenn er nur zufrieden ist,
reicht nicht.
Nee. Erwartungshaltung übertroffen und dann erzählt er darüber und dann, okay, dann geht die andere Person vielleicht ins Internet, gibt Versicherung mit Kopf ein oder der andere hat vielleicht den Instagram-Account gezeigt, wie auch immer, vielleicht. Und dann ist aber unsere Überlegung, wie können wir das noch einfacher machen? Also wie kann dann diese Brücke hin zu einer echten Empfehlung einfacher gemacht werden? Und da sind wir gerade dran, da dann doch eine Lösung, ein Tool zu implementieren, wo wir dann sagen, hey, wenn du uns empfehlen möchtest, fänden wir mega, so kannst du es machen, super easy.
Ja, und wird das bonifiziert?
Das wird bonifiziert. Weil wir
das heißt, ich bin jetzt bei dir Kunde gewesen, sag, es hat mir gut gefallen und ich weiß, mein Bruder braucht auch gerade was, schicke ich einfach einen Link.
Genau.
Deal dann.
Genau, wenn der Deal dann, wenn das quasi zustande kommt alles, dann bekommst du eine ganz normale Tippgeber, Vergütung, Empfehlungsgeber. Cool. Weil wir sagen halt, okay, wir kriegen so viele Empfehlungen jetzt schon, lasst uns doch gucken, dass die Leute auch was davon haben.
Ja, das ist monetär. Win-win.
Warum nicht?
Auf jeden Fall,
Aber ohne, dass wir das pushy rüberbringen.
Ja, ja, so das ist, glaube ich, immer
wichtig. Der ein oder andere tut da draußen. So, hier.
Ich sag mal, ich habe in der Vergangenheit...
Schreib mir mal die Namen von deinen 10 besten Freunden.
Ich habe darauf wollte ich kurz sprechen. Ich habe in der Vergangenheit im Finanzvertrieb und ich weiß noch, ich saß bei einer Empfehlungsschulung und dann wurde zum Glück ich nicht gefragt, weil ich war da noch sehr jung und eher zurückhaltend. Und dann fragt er, ja, wen kennst du denn, den du jetzt anrufen kannst, der irgendwas hier mit Familie, Vermögensoptimierung, Versicherungsanpassung braucht? Dann sagt derjenige, ich kenne niemanden, sagt er, hast du Zähne, der Coach? Und er so, ja, kennst du noch jemanden, der Zähne hat? Und das war sein Empfehlungsmanager und das fand ich so krass witzig. Also ich würde es nicht handhaben so, aber da habe ich gemerkt, okay, so kann es auch laufen. Und da hat keiner Bock drauf. Ein Link weiterleiten ist das, was an der aktuellen Zeit angemessen ist.
Ja.
Ich rufe auch niemanden an, um ihm zu erzählen, hey, ich war da beim Basti mit Versicherung im Kopf und es war voll cool. Nein, ich leite einen Link weiter, hey, wenn er mich fragt, aber auch nur. Nicht einfach so random, Broadcast-Liste und schieß mein WhatsApp zu.
Ja, exakt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Methode, finde ich sehr gut.
Weil das ist grundsätzlich das größte Problem in meiner Branche, aber wahrscheinlich auch in jeder anderen Branche, nämlich wie kommst du an neue Kunden?
Klar.
Und das haben wir gelöst. Wir wollen es halt noch immer besser lösen, aber das ist das größte Problem. Weil halt da ist wieder das Problem mit dem schlechten Ruf, wo Leute erstmal vorsichtig sind. Ja, ich weiß nicht, ich hatte da mal ein Gespräch, das war nicht so geil. Und deswegen Thema Empfehlung, sehr, sehr spannend. Und wichtig und relevant. Und Online-Bewertung, ne, das gehört einfach mit dazu.
Sehr cool. Auf der Cashflow-Conference, bevor wir jetzt zum Ende kommen, werden wir dich ja hören. Da wirst du ein bisschen was erzählen zum Thema, was ist versicherungsseitig sehr wichtig, wenn man dann auch mal ein Vermögen aufgebaut hat. Weil das kann ja dann schneller weg sein als einem lieb ist. Thema Pflege, wird alles aufgebraucht und so weiter und so fort. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen, weil ich glaube, da ist deine Wissensbasis doch durchaus fundierter als meine. Da freue ich mich schon sehr drauf und in diesem Sinne würde ich mich gerne bei dir bedanken. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht noch mal ganz kurz Pitch, Cashflow-Konferenz. Wir werden über alles dort, oder ich werde über alles dort sprechen, über was ich jetzt nicht gesprochen habe.
Ja, klar.
Genau, ja. Und ich freue mich auch mega drauf, weil ist ein Thema, was jetzt vielleicht nicht so sexy ist, aber es gehört halt mit dazu.
Ja, ist ein Bestandteil von diesem ganzen Thema.
Ja,
jeder möchte erzählen, wie geil er ist und wie viel Geld er hat oder Geld verdient, aber es ist halt blöd, wenn es dann weg ist.
Genau, es ist weg. Oder wenn du erst gar nicht dahin kommst. Also du hast den Plan, Vermögen aufzubauen. So, was ist, wenn da unterwegs was passiert? Ja. Wie kannst du das abfangen und was gibt es da für Möglichkeiten? Genau, und deswegen, ich finde es mega, freue mich drauf, wird richtig nice.
Ja, vielen Dank dir.
Gerne, danke, dass du vorbeigekommen bist, Tobi.
Danke dir.